Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Es ist viel darüber diskutiert worden, aber spätestens morgen früh soll sie tatsächlich in den App-Stores für den Download bereitstehen. Die deutsche Corona-Warn-App. Wir wollen jetzt klären, was sie kann, wie sie funktioniert und was sich die Gesellschaft und jeder Einzelne erwarten kann. Und darüber spreche ich mit meinem Kollegen Peter Welchering im Stuttgarter Homeoffice, der mit den technischen Fragen vertraut ist, und mit Volkert Wildermuth in Berlin für den medizinischen Blickwinkel. Zunächst, Volkert, die Frage an dich: Was spricht für eine App jetzt in die Einführung zu bringen?
Ja, anfangs, da waren die Erwartungen ja sehr hoch. Da wurde die App als das entscheidende Mittel gepriesen, die Covid-19-Epidemie in den Griff zu bekommen. Da sollte sie wirklich in der Lage sein, dass die Gesundheitsämter, das Robert-Koch-Institut die ganzen Infektionsketten nachverfolgt. Aber dann gab es ja viele Diskussionen um technische Probleme, um den Datenschutz. Und die App, wie sie heute ist, die wird einfach ein weiteres Element sein in der Strategie gegen dieses neue Coronavirus. Nach wie vor ist es entscheidend, dass die Gesundheitsämter sozusagen die Hand- und Fußarbeit machen, die Kontakte der Infizierten identifizieren und dann untersuchen. Und diese App, die kann zusätzlich weitere Kontakte finden, nicht mehr, nicht weniger. Und wie viele Infektionen sich dadurch am Ende verhindern lassen, das kann im Moment noch niemand seriös sagen.
Peter Welchering im Stuttgarter Homeoffice. Wie kann so eine Smartphone-App denn das Infektionsrisiko feststellen?
Also genau genommen kann sie das ja gar nicht. Da muss man sozusagen die Kirche im Dorf lassen. Aber was sie kann prüfen, ob vorher definierte Kriterien erfüllt werden. Zum Beispiel, ein Abstand von ungefähr 2 Metern unterschritten wurde und für wie lange das der Fall war. Zum Beispiel für 15 Minuten. Ja, und wie sie das macht? Ganz einfach, sie sendet verschlüsselte IDs, Datenpäckchen über Bluetooth, also über Funk, und die empfängt das andere Smartphone. Und wenn alle 15 Minuten etwa so eine ID gesendet wird, dann kann also die Kontaktdauer in diesen Zeitabständen festgehalten werden. Und der Abstand, der wird dann anhand der Sendestärke und der Signallaufzeit ermittelt. Kommt so eine ID beim Smartphone an und die Signallaufzeit, die zeigt dann an, dass der Mindestabstand eben unterschritten ist, dann wartet das Smartphone die nächste ID ab, die dann anzeigt, dass eben auch die Mindestkontaktdauer überschritten ist, und dann speichert sie diese ID als Warn-ID weg. Wobei die Abstandsmessungen mit Bluetooth immer noch ein Problem sind. Je nach verwendeter Hardware kommt es da zu Messungenauigkeiten, und deshalb sind ja im Augenblick auch einige Teams dabei, die Bluetooth-Hardware der verschiedenen Hersteller und der verschiedenen Gerätegenerationen vor allen Dingen zu kalibrieren. Allerdings, wenn da die Ergebnisse vorliegen, gibt es gleich ein neues Problem. Soll das Smartphone dann beispielsweise mit den Kontakt-IDs senden, um welches Modell es sich bei ihm handelt, damit besser kalibriert werden kann? Das könnte auf der anderen Seite nämlich die Identifizierung eines Smartphone-Besitzers erleichtern, ist also datenschutztechnisch auch nicht so ganz unbedenklich. Und außerdem kann die App natürlich nichts über die konkrete Situation mitteilen, in der der Kontakt stattgefunden hat. Also war das im Bus oder in einem engen geschlossenen Raum oder draußen oder im Supermarkt von der Plexiglasscheibe. Arbeiten kann die App also nur mit Abstandmessung und Dauer, und diese beiden Parameter, die können dann auch nachjustiert werden, wenn es demnächst im Echtbetrieb dann zu vielen falsch positiven Alarmen gekommen sein wird.
Peter, wenn ich dir so zuhöre, dann taucht bei mir die Frage auf: Es gab ja Bedenken wegen des Datenschutzes, aber die sind nicht wirklich ausgeräumt, oder irre ich mich da?
Nein, das ist kein Irrtum. Die sind tatsächlich nicht ausgeräumt, nicht wirklich. Da gibt es 2 Bereiche. Die App selbst auf dem Smartphone und dann den Server selbst, über den die Benachrichtigung eben stattfindet. Was die App angeht, da eine Gruppe der Technischen Universität Darmstadt und der Universitäten Marburg und Würzburg Kontakt-IDs von Smartphones abgegriffen und darüber den Smartphone-Besitzer im Laborversuch de-anonymisiert. Das kann man dann auch in einem Feldversuch demnächst mal wirklich so auf der Straße machen. Der zweite Punkt, der hängt davon ab, wie lange die Kontakt-IDs einer getesteten Person samt dem Verifikationscode und mit welcher Verschlüsselung auf dem Benachrichtigungsserver liegen und wie der dann abgesichert sein wird. Bei einem Angriff auf diesen Server wäre etwa über einen Abgleich der Kontakt-IDs theoretisch eine De-Anonymisierung möglich. Bei einer zu schwachen Verschlüsselung des Verifikationscodes kann dann eben auch der Smartphone-Besitzer identifiziert werden.
Volkert Wildermuth in Berlin, kommen wir nochmal zu den medizinischen Blickwinkeln auf dieses Thema. Die Nutzung der App ist ja freiwillig. Es geistert immer so eine Zahl durch die Nachrichten: 60% müssen mitmachen, damit das sinnvoll ist. Ist das überhaupt zu schaffen?
Wohl eher nicht, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Die Psychologin Cornelia Beetsch von der Uni Erfurt und ihr Projekt Cosmo, die machen regelmäßig Umfragen zu Covid-19. Da war die App auch häufiger das Thema und es zeigt sich, etwa die Hälfte der Deutschen sind im Prinzip dafür mitzumachen. Die sagen, wenn die App freiwillig ist und wir vertrauen auch den Behörden und der Politik, dann machen wir eben mit. Jetzt besitzt nicht jeder ein Smartphone, also die tatsächliche Nutzung dürfte geringer sein, aber diese Zahl 60%, die bestammt aus einer Modellrechnung aus Oxford. Und das ist aber eine Rechnung, die hat gesagt, wenn 60% mitmachen, dann lässt sich allein mit so einer App die Ausbeutung von Covid-19 stoppen. Aber das ist ja nicht so, dass es darunter keinen Sinn macht. Wir haben noch andere Maßnahmen, Abstandsgebote, Masken und so weiter. Und die Modellrechnung zeigt eben auch, selbst wenn deutlich weniger Leute mitmachen, wird die Ausbreitung des Virus verlangsamt. Nicht gestoppt, aber eben verlangsamt. Und wenn man in andere Länder schaut, in Island haben 40% mitgemacht, in Singapur etwa die Hälfte, ein Viertel der Bevölkerung, in Ländern wie China oder Indien, da ist die App vorgeschrieben, da ist das zum Teil höher, wie das sich in Deutschland entwickelt, abwarten.
Die Frage jetzt an meinen Kollegen Peter Welchering. Peter, was mache ich, wenn ich jetzt einen positiven Covid-19-Test bekomme? Wie gehe ich dann sozusagen mit dieser App um? Welche Rolle spielt die dann auf einmal?
Ja, dann muss ich mich entscheiden. Das macht nicht die App für mich, weil wenn ich positiv getestet bin, dann erhalte ich mit dem Testergebnis einen Verifikationscode. Und dann kann ich mich entscheiden, will ich meine Kontakt-IDs auf den Server hochladen. Wenn ich das mache, dann können die anderen Apps der Teilnehmer diese Kontakt-IDs herunterladen und mit den IDs auf ihrem Smartphone vergleichen. Und welche Empfehlungen mir dann die App als Text sozusagen bei solch einer positiven Testung auf das Display ausgibt, das wissen wir heute noch nicht.
Volkert?
Genau, also entscheidend wird sein, dass die Leute auch tatsächlich sich diese Mühe machen, diese App zu sagen, okay, du darfst jetzt meine Daten weiterreichen, also nicht die persönlichen Daten, sondern nur diese Codes. Tatsächlich scheint es so zu sein, das hat diese Cosmo-Umfrage gezeigt, die Leute, die das runterladen wollen, die sind auch tatsächlich bereit, nicht nur selber zu profitieren von den Warnungen, sondern auch andere potenziell vor sich selbst zu warnen, wenn sie denn ein positives Testergebnis haben. Entscheidend ist natürlich, dass das dann ganz einfach ist. Und da soll es QR-Codes geben, das würde einfach sein, aber das ist technisch im Moment noch nicht überall umsetzbar, deshalb läuft es zum Teil auch über Hotlines. Das ist aufwendiger. Da wird man sehen, ob das dann die Leute trotzdem diese Hürde nehmen.
Wenn ich diese App jetzt auf meinem Smartphone installiert habe, was mache ich, wenn da auf einmal irgendein rotes oder wie auch immer Symbol aufleuchtet, aufblinkt und ich eine Warnung bekomme?
Ja, Peter hat ja schon gesagt, dass das noch nicht ganz klar ist, wie das formuliert sein wird. In jedem Fall gibt es eine rote Warnnachricht und dann wird es eine Reihe von Ratschlägen geben. Die Details etwas unklar, wahrscheinlich sowas in der Art, vermeiden Sie Kontakte, rufen Sie jetzt bitte Ihren Hausarzt oder die Hotline 116, 117 an oder melden Sie sich beim örtlichen Gesundheitsamt. Und die müssen dann, die Experten klären dann im Gespräch mit Ihnen, bestand denn wirklich die Gefahr einer Infektion? Das ist gar nicht so einfach, denn der Zeitpunkt und der Ort des Kontakts, die werden ja nicht übermittelt. Nur, dass er stattgefunden hat, der Kontakt. Also es geht in dem Gespräch erstmal um allgemeine Fragen. Haben Sie in öffentlichen Räumen eine Maske aufgehabt? Waren Sie länger mit Personen außerhalb der Familie zusammen und so weiter? Und dann wird entschieden, Test ja oder nein. Und das ist auch tatsächlich sinnvoll, denn je nachdem, wie empfindlich diese App eingestellt ist, wenn die auch auf weiter entfernte Kontakte reagiert, dann kann es eben sein, dass es viele falsch positive Signale gibt, so wie bei jeder Diagnostik. Also man muss nicht gleich in Panik verfallen, wenn man so eine rote Nachricht bekommt. Aktuell ist nicht mal 1% der Tests in Deutschland positiv. Wenn das bei den App-Meldungen 10% positive Tests wären, dann wäre das schon ein großer Erfolg. Dann hätte man die richtigen ausgesucht, aber nach wie vor wärst du auch nur eine Minderheit der Personen mit potenziellen Risikokontakten, die sich dann tatsächlich infiziert haben. Mhm.
Peter.
Ja, das wird eben von den konkreten Erfahrungen im Betrieb abhängen, wie das dann aussieht. Bei den beiden Parametern Abstand ist der erste, der zweite Zeitdauer des Kontakts, da kann ja nachjustiert werden. Auch nachdem die App schon draußen ist, da gibt es dann eben entsprechende Nachlieferungen. Und sollte sich rausstellen, dass auch das nicht ausreicht, dann wird im Augenblick ja auch darüber diskutiert, bei einer Warnmeldung vielleicht erstmal zu einem Anruf bei einer Hotline aufzufordern, bei dem dann eben so ein Beratungsgespräch stattfindet, wie Volkert das gerade geschildert hat.
Die Reisewarnungen werden ja immer mehr aufgehoben. Wie ist es, wenn ich ins Ausland fahre? Funktioniert diese App dann auch dort?
Ja, die funktioniert, das heißt, die sendet weiterhin Kontakt-IDs. Das bringt aber nichts, weil die unterschiedlichen Apps der unterschiedlichen Staaten nicht interoperabel sind. Also die können nicht miteinander. Und deshalb ist ja auch darüber nachgedacht worden, so eine Art Ländercode einzubauen bei den Apps, die direkt auf diese Google-Apple-Protokoll-Schnittstelle aufsetzen. Der Nachteil bei einem Ländercode, der besteht darin, er macht die Kontakt-IDs leichter rückrechenbar. Und das gefährdet natürlich den Datenschutz. Dass eine Interoperabilität der unterschiedlichen Apps gewünscht ist, das ist klar. Aber wie die technisch umgesetzt werden soll, darüber gibt es im Augenblick zwar viele Arbeitskreise und noch mehr Diskussionen, vor allen Dingen auf EU-Ebene, aber noch keine Lösung.
Volkert und Peter, die letzte Frage zu diesem Thema Daten-App, Corona-App. Wie sind die internationalen Erfahrungen eigentlich bei der Nutzung einer solchen App?
Also bislang waren diese Apps keine Game-Changer, das muss man wirklich sagen. Selbst diese viel genutzte App in Island, die hat nur auf die Spur von ein paar zusätzlich Infizierten geführt. Aber es zeigt sich, dass Leute Kontakte auch vergessen, wenn man die in der normalen Kontaktnachverfolgung befragt. Und gerade diese übersehenen Kontakte, die könnten über so eine App eben doch genutzt werden. Von daher ist es durchaus sinnvoll, sie als ein Element einer übergreifenden Strategie zu begreifen. Und so wie das für alle Elemente gilt, aktuell bei den niedrigen Zahlen, da wird diese App wohl nicht sehr häufig anspringen, aber es sollte es zu einem erneuten Ausbruch von SARS-CoV-2 bei uns kommen, dann wird so eine App automatisch an Bedeutung gewinnen.
Also die Apps im asiatischen Raum, die haben ja gezeigt, dass sie funktioniert haben, weil sie eingebunden waren in ein engmaschiges Überwachungskonzept mit Kameraüberwachung und Gesichtserkennung. Wärmekameras gab es ja für die Fiebermessung und die Quarantäne von Risikopersonen, die wurde eben auch per Kamera überwacht. Mehr an Ergebnissen, muss man allerdings auch sagen, liegt eben aus dem asiatischen Raum bisher nicht vor. Deshalb ist es auch so schwierig und war auch in der Vergangenheit immer so umstritten, wenn gesagt wurde, guck mal nach Südkorea, da hat die App doch so prima funktioniert und deshalb sollten wir sie auch machen. Die App allein ist eben tatsächlich nur ein Instrument von vielen. Und dann kommt es eben darauf an, worin wird sie eingebunden. Und da haben wir uns eben in Deutschland sehr klar dagegen entschieden, dass weitere Überwachungsmaßnahmen wie etwa Kameraüberwachung oder etwa Wärmekameraüberwachung, um Fieber zu messen, bei uns eben auch mit einbezogen werden sollen. Und deshalb muss man eben auch sagen, ja, als technische Möglichkeit, zusätzliche Kontakte ausfindig zu machen, kann diese App einen Beitrag leisten. Aber eben ein Heilsversprechen, wie sie so oft gepriesen wurde, das ist sie eben überhaupt und bei weitem nicht.
Morgen soll die Corona-Tracing-App in Deutschland verfügbar sein. Wie soll das Ganze dann in der Praxis ausschauen? Darüber habe ich gesprochen mit meinen Kollegen Peter Welchering in Stuttgart und Volkert Wildermuth in Berlin. Vielen Dank für die Hintergründe und Erläuterungen.